Deutschlandfunk Doku.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im folgenden Feature werden psychische Gewalt und emotionaler Missbrauch thematisiert. Wenn Sie selbst einen Bezug zum Thema haben, gehen Sie beim Hören bitte besonders achtsam mit Ihren Grenzen um.
Ich bin Mitte 20 und auf einer WG-Party. Ich bin nach Kassel gezogen, um hier Soziologie zu studieren. Meine Freundin und ich stehen in der Küche und ich unterhalte mich mit den Leuten. Auf Partys wird in der Küche immer gerne geredet. Fremde werden zu Vertrauten. Wir basteln uns eine Playlist auf dem Laptop, reden über uns und philosophieren über das Leben. Ein Ping-Pong aus Geschichten. Einer erzählt aus der Schulzeit, über sein Lieblingsfach, Mathe. Eine andere erzählt, wie sie die ersten beiden Stunden montags Sport hatte und entweder schwänzte oder ihre Periode vorschob. Daran erinnere ich mich auch noch. Irgendjemand hatte immer die Sportschuhe vergessen oder ihre Tage. Dann kommen wir auf spezielle Lehrer und Lehrerinnen. Das ist mein Stichwort. Mein Deutschlehrer hat in der Oberstufe angefangen, mir komische E-Mails zu schreiben. Und irgendwann hat er mir sogar geschrieben, dass er sich in mich verliebt hat. Er hat mir zu Weihnachten und zu Geburtstagen Bücher nach Hause geschickt. Er hat mich so oft gefragt, ob wir uns außerhalb der Schule treffen wollen. An seinem Geburtstag wollte er mit mir essen gehen und danach spazieren. Oder er hat mich mal zu einem Literaturabend mit seinen Bekannten eingeladen. Und das Arge ist, er war damals bereits 58. Und er schreibt mir bis heute noch. Dann geht immer ein lautes Was durch den Raum. Wieder Prusten von allen Seiten. Ja, und ich lache auch. Dann gehe ich zum Laptop und gebe ein neues Lied in die Playlist ein. Jahre später erzähle ich die Geschichte immer seltener. Denn in der Rückschau war da eine Art unsichtbares Band, das mein Lehrer um mich wickelte. Und das prägt mich bis heute noch und ich muss gestehen, es widert mich an. Wie sehr, merke ich erst jetzt mit Mitte 30, wenn mir andere ihr Mitgefühl aussprechen. Es ist das Jahr 2020 und ich bin an der Journalismusschule. Wir sind alle mitten im ersten Corona-Lockdown. Also hangeln wir uns von einem Zoom-Meeting zum nächsten. Ich sitze vor meinem Bildschirm. Wir nehmen im Seminar Ich-Geschichten durch und erzählen uns nacheinander von Erlebnissen, die uns nahegehen und prägen. Zum ersten Mal berichte ich nüchtern von meiner Geschichte mit meinem Lehrer. Ich schaue auf die Kacheln vor mir und blicke in ernste Gesichter. Nach dem Gespräch verstehe ich auf einmal etwas. Das war alles total übergriffig von ihm. Mein Magen fühlt sich flau an und ich spüre auf einmal, wie Tränen aus meinen Augen über meine Wangen laufen. Ich atme unruhig. Meine Hände sind zittrig und mein Körper fühlt sich taub an. Diese Symptome sind mir leider nicht fremd. Nein, ich kenne sie. Sie tauchen kurz vor einer Panikattacke auf, die ich seit Jahren immer mal habe, wenn ich über meinen Deutschlehrer spreche. Doch warum er der Auslöser für meine Panikattacken ist, das beginne ich erst jetzt zu verstehen, viele Jahre später. Die Kacheln auf meinem Bildschirm, sie haben einen Prozess angestoßen, der bis heute andauert. Ich nenne meinen Deutschlehrer hier Wolfgang Schubert, aber das ist nicht sein richtiger Name. Alle Personen dieser Geschichte sind anonymisiert und die Namen geändert.
Der rosa Elefant im Klassenraum. Machtmissbrauch in der Schule. Ein Feature von Britta Rotsch.
Ich erzähle Ihnen heute eine Geschichte aus meiner Schulzeit. Aber es könnte gleichzeitig auch die Geschichte von Ihrer Freundin, Ihrer Tochter oder Ihrer Nachbarin sein. Von anderen SchülerInnen auf der ganzen Welt. Es ist eine Geschichte über Nähe und Distanz. Über Grenzen, die Lehrer überschreiten. über Manipulation und Machtmissbrauch. Dass Lehrer Fehler machen und Grenzen überschreiten, scheint weit häufiger der Fall zu sein, als manche sich zu glauben trauen. Wenn ich bisher anderen meine Geschichte erzählt habe, höre ich oft, dass sie jemanden kennen, die Ähnliches erlebt hat, oder sie gestehen mir, selbst diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich habe mit dem Deutschen Lehrerverband gesprochen und mit einem Leiter einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Von einer Therapeutin habe ich erfahren, dass vor allem Frauen Opfer von Machtmissbrauch sind und es ein häufiges Thema in Therapiesitzungen ist. Studien und verlässliche Zahlen gibt es dazu kaum. Einer der Gründe dafür ist die Frage, wo beginnt emotionaler Missbrauch und wo endet er? Aber auch die Tatsache, dass Frauen häufiger von dem Problem betroffen sind, führt wohl dazu, dass eine männlich dominierte Wissenschaft wenig Interesse hat, genau hinzuschauen. Es ist das Jahr 2006, Frühling. Ich bin 18 Jahre alt, habe lange Haare, die ich mir alle paar Wochen fast schwarz färbe. When you were here before, couldn't look you in the eye. Ich höre gerne Radiohead, lese Reklambücher wie Faust oder Die Verwandlung, schreibe Gedichte und finde alles spannend, was mit Psychologie und Philosophie zu tun hat. Schuberts Fachgebiete, wie ich später erfahren werde. In dieser Zeit bin ich wie viele 18-Jährige. Unsicher und selbstkritisch. Lob annehmen fällt mir schwer. Ich frage mich, wer bin ich? Bin ich liebenswert? Bin ich hässlich oder hübsch? Bin ich klug oder dumm? Meine Eltern schenken mir in dieser Zeit nur wenig Bestätigung. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Sie sind zwar stolz, dass ich als Einzige in der Familie das Abitur machte, fremd ist ihnen diese Welt trotzdem. Überhaupt sind meine Interessen für meine Eltern befremdlich. Äußere ich Kritik an einer Aussage meines Vaters, verschränkt er nur die Arme und raunzt mich an. Lass den Psychokram. Reden wir am Esstisch über Politik, schreien wir uns teilweise an und sprechen dann tagelang nicht miteinander. An meinem 18. Geburtstag komme ich betrunken nach Hause. Meine Mutter ist so wütend, dass sie mir nicht gratuliert und den ganzen Tag über kaum mit mir spricht. Mein Lehrer Wolfgang Schubert hingegen ist an mir interessiert, an meinem Wesen, meinen Gedanken. Das glaube ich damals zumindest. Ich fühle mich gesehen und besonders. Er könnte theoretisch mein Vater sein, ein kleiner Mann mit Brille und einem Bauchansatz, der durch sein Kortsakko nur halb verdeckt wird. Aber da ist noch eine andere Ebene zwischen uns. Eine, die ich kaum in Worte fassen kann. Es ist der 17. März 2007, 23 Uhr. Ich habe meine frisch gewaschenen Haare in ein Handtuch gesteckt und als Turban auf meinem Kopf zusammengebunden. Dann gehe ich zu meinem Computer, öffne mein E-Mail-Programm und lese. Eine neue Nachricht. Mit der Maus klicke ich neugierig darauf. Und da ist sie. Meine erste Nachricht von Wolfgang Schubert und ein Bild im Anhang. Mein Herz rast. Ich öffne das Bild und sehe mich. Das Bild hat er vor ein paar Tagen im Klassenzimmer mit seiner Digitalkamera geschossen. Alle aus seinem Kurs mussten sich an die Wand stellen und er machte von jedem ein Porträtbild. Niemand hatte wirklich Lust darauf, aber er drängte uns dazu, zückte seine Kamera und sagte, es sei ein Experiment. Meine Augen heften noch immer an diesem einzigen Satz in seiner E-Mail. Du bist wunderschön, gefolgt mit einem LG und seinen Initialen WS. Die Erinnerungen meiner beiden letzten Schuljahre ziehen an mir vorbei. Ich bin in der 12. Klasse und bis zum Ende meiner Schulzeit und dem Abitur sind es noch gut 1,5 Jahre. Es werden über 100 Mails, SMS und Anrufe sein, die ich von meinem Lehrer bekomme.
Am Donnerstagabend habe ich mir überlegt, dir zu schreiben, was ich geträumt habe. Wir beide stehen an einem Fenster. Du stehst ganz nah bei mir, sodass ich dich spüren kann. Wir schauen in einen Hof, in dem alte Radios gestapelt stehen. In weiter Ferne sieht man eine Stadt. Und noch vor den Häusern sieht man eine große Treppe. Du fragst mich, wo führt diese Treppe hin? Ich antworte, ich weiß es nicht. Soweit der Traum. Hallo Britta, hast du Lust, am kommenden Freitag mit auf eine Autorenlesung zu kommen? LG, WS. Du hängst dir blutrote Schmucksteine ans Ohr. Blutrot, das passt zu dir. Das ist alles zugleich. Höchste Erregung, schrillster Alarm. Glut, Angriff deinerseits. Aber auch Stopp für die anderen. Eben genau, schwarz und blutrot. Deine Farben.
In meinem Mailpostfach gibt es einen angelegten Ordner. Darin befinden sich Mails aus 12 Jahren Korrespondenz mit Schubert. Denn nach dem Abi hörte mein Lehrer nicht auf, mir zu schreiben. Nein. Er hofft bis 2020 noch weiter, dass wir miteinander in Kontakt bleiben und uns sehen. Ich klicke mit der Maus auf den Mailordner auf meinem Laptop und mir fliegen Betreffzeilen entgegen wie Kaffee-Date, Traum, Sternstunde.
Nun, Sternstunde, das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Aber irgendwie fand ich unser zweites Telefongespräch gut. Ja, wirklich. Habe ich dich denn sehr zugetextet?
Ich spüre immer noch seinen anschmiegenden Fuß, als wir mit dem Deutschkurs einen Kaffee trinken waren. Natürlich hat er sich neben mich gesetzt. Und auf einmal hob er meinen Fuß etwas an. Ich versteinerte. Mein Blick suchte den meiner Schulfreundin Hannah. Und ich signalisierte ihr, sie solle unter den Tisch schauen. Mädchen gehen immer zusammen zum Klo, sagte sie damals als Ausrede zu mir und zog mich mit sich, raus aus dieser Situation. Schubert grinste. Er unterrichtete uns erst seit ein paar Monaten zu diesem Zeitpunkt. Hatte ich eine psychologische oder philosophische Frage, reichte er gerne Zusatzstoff durch die Klasse. Ich wusste, dass er mich mochte. Und er wollte mich fördern. Das merkte ich.
Du bist nicht komisch, du bist anders und du bist schwierig. Und das ist es, warum ich mich so angezogen fühle. Warum ich mich in dich verliebt habe. Ob ich da etwas falsch verstanden habe, das interessiert mich nicht. Da gibt es etwas, einiges an dir, das mich affiziert. Reizt wäre der falsche Ausdruck. Anzieht, ja, das ist es, etwas Rätselhaftes. Eine Scheu, die ich gerne überwinden würde.
Damals, an dem Abend seiner ersten Mail, konnte ich nicht glauben, dass er mir wirklich geschrieben hat. Hat er vielleicht jedem ein Bild mit einer Nachricht geschickt? Ich rufe Hannah an, die auch in meiner Klasse ist und mit der ich richtig eng befreundet bin. Es ist schon spät, aber ich muss das wissen und frage, hast du auch gerade eine E-Mail von Schubert bekommen?
Ja, das weiß ich noch. Ich weiß auch noch ganz genau, wo mein Computer und sowas alles stand in meinem Zimmer. Und ich weiß, dass ich diese E-Mail, also ich halt keine bekommen hatte. Und ich dann noch dachte, ja, nö, ich nicht. Also so, weiß nicht, wie ich das sagen soll, halt, da war nix. Also da war auch jetzt von mir irgendwie kein Gefühl oder so, also keine Erleichterung, also gar nichts. Ich dachte, okay, ich krieg keine E-Mail von meinem Deutschlehrer. Gut. So. Aber das war dann auch irgendwie schon das Ende.
Hannas Ende mit Schubert war mein Anfang. Mein Kopf wiederholt seine Worte. Du bist wunderschön. Immer wieder. Und ich denke, warum ich? Und zittere. Diese E-Mail war der Anfang von etwas, das ich weder verstehen noch einordnen konnte. Ich spürte, dass etwas komisch ist, aber klar war es mir nicht. Und meinen Eltern erzählte ich nichts davon, weil ich damals kein so gutes Verhältnis zu ihnen hatte. Außerdem war ich auch überfragt mit dem Ganzen. Ich war nicht in der Lage einzuschätzen, ob diese E-Mails übergriffig waren. Schubert war mein Lehrer und er war verpflichtet, mich zu schützen. Diese Verantwortung hat er bewusst missbraucht. Dass ich mich darauf einließ, heißt nicht, dass ich das alles wollte. Es ist Teil dieser speziellen Dynamik, in der es undenkbar scheint, das Fehlverhalten einer höher gestellten Person zu erkennen. Wenn der Mensch, der uns Regeln beibringt, plötzlich selbst Regeln bricht, rüttelt das an einer fundamentalen Logik und wird damit undenkbar. Diese Dynamik greift in unterschiedlichsten Machtkonstellationen. Täglich. Viele von euch wissen bestimmt genau, wovon ich spreche. Gut 13 Jahre später, es ist Anfang 2020. Ich kontaktiere Wolfgang Schubert über E-Mail. Hallo Wolfgang. Wolfgang, ja. Er hat mir nach dem Abitur sofort das Du angeboten. Vor 2 Jahren duzte ich ihn in der Mail. Warum ich überhaupt mit ihm in Kontakt getreten bin, ist eine wichtige Frage. Warum habe ich es nicht geschafft, ihn zu blockieren oder komplett aus meinem Leben zu verbannen? Auch das ist Teil der Machtdynamik, aus der ich mich Jahre später noch erst langsam befreie. Was aber ein Bedürfnis von mir war und ist, seine Mails, die ich in einem Ordner als Beweis anlegte, möchte ich löschen. Endlich weg damit. Bisher traue ich mich noch nicht. Den einzigen Beweis vernichten. Geht das denn überhaupt? Ich melde mich bei dir, weil ich auf der Suche nach Antworten bin. Der E-Mail-Kontakt, deine mehrmaligen Versuche, mich zu dir einzuladen, mit dir spazieren zu gehen oder einfach nur einen Kaffee zu trinken, beschäftigen mich. Ich frage mich aus heutiger Sicht, was war das alles? Wie kann ich das einordnen? Und wie siehst du das alles heute? Würdest du das nochmal so machen oder eher Abstand halten? Hast du solche Beziehungsarten weitergepflegt oder ordnest du es als Ausrutscher ein? Letztes Jahr saß ich mit einer Protagonistin zusammen, die selbst Lehrerin ist und immer wieder in ihrem Schulalltag Grenzüberschreitungen erlebt. Dass Lehrer- und Schülerbeziehungen nicht die nötige Distanz waren, und da kam mir meine eigene Geschichte in den Kopf. Ich möchte meine Geschichte dazu aufschreiben, aber keine Sorge, deine Anonymität ist gesichert. Tatsächlich versuche ich immer offen auf Menschen zuzugehen und ihnen Verständnis entgegenzubringen. Mir geht es nicht darum, dich nach Jahren in die Pfanne zu hauen. Heute, 2 Jahre später, lese ich diese E-Mail und frage mich, warum bin ich eigentlich immer noch so verdammt nett und höflich zu dem Menschen, der mir echt etwas angetan hat? Doch ich glaube, vor allem durch die sozialen Medien, dass ein ungesundes Verhältnis doch mehr Alltag ist, als wir alle glauben. Und manche gehen sicher auch noch Schritte weiter. Möchtest du mir aus deiner heutigen Sicht erklären, was das damals war und wieso das passiert ist? Ich glaube, es hilft mir, deine Sicht der Dinge zu lesen. Heute denke ich, es gibt dafür keine Erklärungen. Nichts könnte er sagen, um das zu rechtfertigen. Es war übergriffig. Es war missbräuchlich. Viele Grüße, Britta. Doch eine Antwort bleibt aus. Auch auf eine zweite Mail hin schweigt er. Ich google ihn. Schließlich ist er mittlerweile über 70 und es ist auch noch Corona. Ist er tot? Es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass er stumm bleibt. Dabei habe ich erst im vorherigen Jahr wieder die obligatorischen Nachrichten zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. Aber ich finde ihn im Netz. Er lebt und unterrichtet noch. Allerdings nur noch Erwachsene. Weil mir mein ehemaliger Lehrer keine Antworten gibt, kontaktiere ich eine andere Lehrerin, die uns damals in Englisch unterrichtete. Früher sah ich die beiden oft zusammen und möchte jetzt von ihr wissen, wie sie das Ganze damals sah. Schubert hatte mir mal eine Mail weitergeleitet, die er ihr geschrieben hat. Eine von vielen Grenzüberschreitungen. Deshalb kann ich sie überhaupt per Mail kontaktieren. Und tatsächlich, einige Tage später habe ich in meinem Postfach eine Antwort von ihr. Wir vereinbaren, dass ich zu ihr nach Hause komme.
Jörg?
Hallo, ist Britta Rotsch.
Also der hatte mir damals angerufen oder was. Und da hat er gesagt, ich würde mich mal gerne mit dir treffen. Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Und ich dachte noch, oh Gott, was ist das? Also es hat sich ganz komisch angehört und bin dann da hingegangen und dann haben wir uns da getroffen in diesem Glashaus. Und ja, er war auch immer geizig, aber da hat er mich sogar eingeladen, weil sonst hat er mich nie eingeladen. Dann fing er irgendwie an und hat dann gesagt, ja, weißt du, ich muss da mal mit dir reden. Und ich habe mich in eine Schülerin total verliebt. Dann habe ich gesagt, okay, kenne ich die? Ja, das ist die Britta. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich reagiert habe. Aber ich fand das lächerlich, dass so ein, ich sag jetzt mal, ein alter Knacker, den ich überhaupt nicht attraktiv fand als Mann, sagt, ja, ich bin jetzt in so einer 18-Jährige, waren sie doch damals, verliebt und ich fand es einfach absurd.
Wie war seine Reaktion, wenn Sie gesagt haben, dass das lächerlich ist?
Naja, der hat dann so getan, als wäre das vom Himmel über ihn gekommen und er kann da überhaupt nichts dagegen machen. So kam das irgendwie rüber. Das ist die Liebe. Und ich hatte das Gefühl, ich meine, der war ja damals 59, glaube ich. Ja, und ich kann nichts dafür. Ich bin verliebt, aber ich habe es nicht als gefährlich eingeschätzt.
Deine Antwort auf meine Grilleinladung, nein, eher nicht. Aber nett, dass Sie gefragt haben. Daraus lese ich, zöger, fragen Sie immer ruhig weiter, das mag ich. Du magst dieses Nette weiterhin von mir. Indes scheint es aber doch so, dass dir allein das Angebot reicht. Einlassen wirst du dich eh nicht drauf. Was ist so gefährlich, wenn du ins kalte Wasser springst? Woher weißt du, dass es kalt ist? Es mag für dich ein lustiges Spiel sein, mir den Kopf zu verdrehen, aber irgendwie ist es auch ein Klein-Mädi-Spiel, ziemlich pubertär und so gar nicht erwachsen. Ich mag es nicht, wenn jemand, den ich gern habe und für den ich mich einsetze, mit mir spielt. Das tut mir einfach weh. Nein, du kommst einfach über dieses Spielen im Moment nicht hinaus. Und das ist schade.
Ich habe das jetzt nicht als Gefahr empfunden für Sie. Wenn Sie jetzt 12 gewesen wären oder 14, na, 12 ist zu jung, aber sagen wir mal 14, 15, da hätte ich wahrscheinlich aufgehorcht und hätte gedacht, okay, da muss ich wirklich was machen. Und ich konnte mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein junges Mädchen auf den abfährt. Weil ich hatte so eine ähnliche Geschichte an der Uni während dem Studium. Das war ein Prof. Und ich war da Mitte 20, der war Mitte 50, war für mich uralt. Der war auch nicht attraktiv oder so. Und der hat sich auch an Studentinnen gemacht. Das war überall bekannt. Heute würde er nicht mehr damit durchkommen. Damals war das okay. Natürlich hat man sich drüber unterhalten. Man hat gesagt, du musst vorsichtig sein. Und wenn man den aber dann irgendwie abgewiesen hat, und dann wurde er ganz böse. Und dann hat man auch keinen Fuß mehr auf die Erde gekriegt. Schlechte Noten und solche Sachen. Mhm. Dass es auch das gibt, dass man emotional jemanden so manipulieren kann und abhängig machen kann, das habe ich damals, ich habe das nicht gesehen.
So, dass du augenblicklich blockiert bist, auch das leuchtet mir ein. Nur, das kann nicht so bleiben. Ich sehe indes nur eine Lösung. Wir müssen darüber reden. Meinst du, das geht? So sollte ich gar nicht fragen, denn ich bestehe einfach darauf, dass wir miteinander reden.
Ich erinnere mich noch, da gab es irgendwann diesen Punkt, als ich mit Hannah im Klassensaal zusammenstand und zu ihr sagte, eigentlich finde ich ihn ganz gut aussehend. Sie sah mich verständnislos an, reagierte aber nicht darauf. Manche nannten ihn in der Schule Gollum. Aber das Äußere zählte für mich nicht. Es war eher so, als zöge mich Schubert in seinen Bann. Als spinne er ein Netz, in das ich mich langsam aber sicher hinein verirrte. Irgendwas in mir wollte abhauen. Und irgendein Teil in mir wollte mehr davon.
Deine Formulierungen, deine Bilder. Meinst du, dass ich aus deinem Munde je etwas erfahren hätte von Engel und Teufel, von Stillleben und Seifenblase? Du schreibst wunderschön, diese Bilder.
Ich muss zugeben, mir gefiel das. Aus meiner anfänglichen Skepsis, was er ausgerechnet von mir möchte, entwickelte ich langsam ein ernsthaftes Interesse an ihm. Seine Bestätigung war Balsam für meine Seele.
Glauben Sie, andere Lehrer und Lehrerinnen wussten das?
Ich denke schon, dass einige das mitgekriegt haben, ja, weil der hat ja auch im Lehrerzimmer immer wieder über sie gesprochen. Der hat sie dann in den höchsten Tönen gelobt. Die Leute haben sich dann schon angeguckt und die Augen verdreht, weil das fanden die halt auch irgendwie komisch. Wir haben uns so untereinander eigentlich gar nicht darüber unterhalten. Das war auffällig. Er hat es ja nicht wirklich heimlich so gemacht. Ich meine, er hat jetzt natürlich im Lehrerzimmer nicht erzählt, oh, ich bin in die Britta verliebt oder so. Das hat er nicht gemacht. Und er hat halt immer nur geschwärmt und ach Gott, und ja, und die muss unbedingt Psychologie studieren und so. Und wir waren ja auch einmal in Frankfurt, da in dieser Ausstellung. Da hat er mich gefragt, ob ich als Begleitperson mitfahre. Und da hat er gesagt, ich mache das ja nur, damit ich mehr Zeit mit der Britta habe.
Und haben Sie dazu nichts gesagt?
Ich habe gesagt, das ist lächerlich. Ne? Na gut, ich werde dann mal aufpassen, wie viel Zeit du mit der Britta verbringst. Also mir ist da nichts Besonderes aufgefallen. Ich glaube, wir haben dann was gegessen oder so irgendwas und saßen dann irgendwo. Vielleicht hat er dann neben ihnen gesessen oder so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er sie stalkt oder so. Es war ja eine ganze Klasse dabei.
An den Ausflug nach Frankfurt erinnere ich mich nur noch teilweise. Aber meine Freundin Hanna hat noch eine konkrete Situation im Kopf. Wir hatten den Zug zurück verpasst und überlegten, wie wir alle nach Hause kommen.
Er hatte damals zu mir gesagt, ich mit meinen wunderschönen blauen Augen soll mir darüber keinen Kopf machen, ich komme auch so zurück.
Hanna ist dann zum Hegen das Eis stand und dachte sich nur, ja, danke fürs Gespräch, Igitt. Und ich erinnere mich noch, wie er diese Eismarke nicht kannte und sich eine Kugel Vanille bestellte. Und in dem Moment fand ich ihn auf einmal sehr alt.
Ich fand die Geschichte nicht okay. Ich habe halt immer gedacht, der hat eine Frau, die hat ja damals Karriere gemacht in der Zeit. Ist ja dann an den Lehrstuhl gekommen. Er war promoviert, hat nichts anderes gemacht als irgendwelche, ja, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, nicht besonders tollen Schule zu unterrichten. Ich denke, dass sein Selbstbewusstsein da sicher auch nicht auf dem Höhepunkt war. Und dann hat er halt vielleicht, das ist jetzt so meine laienhafte Erklärung, sich da so einen Ausweg gesucht, um sich zu bestätigen, oh, da ist ja so eine junge, hübsche, die bewundert mich. Und also so erkläre ich es mir.
Erklärungen suchen, statt problematisches Verhalten anzusprechen. Genau das ist häufig die Reaktion von Beteiligten aus dem Umfeld. Das Unausgesprochene wird dadurch weniger real und es ist leichter, damit umzugehen.
Das wäre mir peinlich gewesen, jetzt zu Ihnen zu gehen und zu sagen, na, was ist denn da mit dem... Weil ich weiß nicht, ich hätte das irgendwie nicht gemacht.
Zum ersten Mal wurde ich mit dem Thema konfrontiert, als ich in die 5. Klasse auf das Gymnasium kam. Da machte ein Gerücht die Runde, das sich später als Wahrheit entpuppte. Eine Abiturientin hatte etwas mit einem Referendar angefangen. In der 9. Klasse saß ich im Erdkundeunterricht, als mein Lehrer eine Mitschülerin an die Tafel rief, die einen kurzen Rock trug. Er ließ mit Absicht ein Stück Kreide fallen und sagte zu ihr, »Oh, bück dich doch bitte und heb es auf.« Ganz offensiv, grinsend, schamlos und provokant. »Ist das sein Ernst?«, dachte ich mir damals. Aber niemand im Klassenraum hat etwas gesagt. Wir waren alle schließlich erst 15. Und ein Bewusstsein für Grenzüberschreitung oder die MeToo-Bewegung gab es damals noch nicht so richtig.
»Ach, Britta, wenn du jetzt da wärst, dann würde ich dich drücken und busseln. Denn du hast es geschafft. Ich kann deine Deutschklausur guten Gewissens mit 1,5 bewerten.« Dieser Satz ist im Augenblick sehr komisch, denn dieses »Jetzt« bezieht sich ja auf gestern Abend, als ich diese Mail schrieb. Bezöge ich dieses »Jetzt« wirklich auf jetzt, wo ich sie abschicke, dann wärest... bist du ja da. Nun ja.
In der Rückschau ist es wirklich irritierend. Alle wussten etwas im Kollegium und nie hat jemand etwas gesagt. Ich frage mich, wie oft passiert gerade jetzt genau das Gleiche.
Ich habe nicht gesagt, ich finde es absolut daneben, was du machst. Hör auf damit, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe das auch nicht deswegen gesagt, weil ich mir einfach nicht im Klaren war, was es für sie bedeutet hat. Das habe ich nicht gewusst.
Ich werde deine blauen Augen vermissen, sei es auch erst in 10 Jahren. Ich möchte mit dir auf deinem Hausberg spazieren gehen und ich hoffe, dass du mir irgendwann glauben kannst, dass ich dich liebe.
Zu diesem Zeitpunkt hatte mir noch kein Mann gesagt, dass er mich liebe. Ich höre diese 3 Worte also zum ersten Mal von ihm, meinem Lehrer. Meinen Eltern erzähle ich von all dem nichts. Sie haben bis heute keine Ahnung. Ich hatte immer Angst, dass sie ihn anzeigen, und Schubert war auch froh, dass ich die Geschichte nicht an die große Glocke hängte. Das wäre ihm, gelinde gesagt, unangenehm, wie er mir mal schrieb. Ich schützte ihn, weil ich Gefühle für ihn hatte. Mal positive, mal negative, aber irgendwelche Emotionen hatte ich immer. Und ich fragte mich damals, was wäre denn die Konsequenz für mich, wenn ich nicht mehr mitspiele? Habe ich nicht auch etwas Verbotenes und Unerlaubtes getan? In einer Mail an ihn schrieb ich mal, ich würde Ihnen gerne etwas schreiben können, aber ich kann es leider nicht. Es tut mir wirklich leid, weil ich denke, dass Sie gerne Antworten hätten. Noch nicht unbedingt mal Antworten auf Ihre Fragen, sondern einfach irgendetwas. Irgendetwas Konstruktives, aber ich weiß einfach nicht, was ich sagen oder machen soll. In mir und um mich herum herrscht nur Leere. Tut mir leid.
Ich hatte nie das Gefühl, dass es Ihnen schlecht geht damit.
Meine ehemalige Lehrerin erzählt mir in dem Gespräch, dass sie viel später, nach meiner Schulzeit, ebenfalls an einen Kollegen geriet, der sie emotional manipulierte und, ja, auch emotional missbrauchte. Sie hatte zu dem Zeitpunkt wesentlich mehr Lebenserfahrung als ich damals. Und trotzdem, sie zeigte ihm auch keine Grenzen auf.
Ja, das war eine Abhängigkeit einfach. Es hat mich davon abgehalten, weil ich dachte, dann ist so ein Riesenloch da. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen war, aber diese Menschen nehmen dann ja oft sehr viel Platz im Leben ein.
Ja.
Und werden unheimlich wichtig.
Ja.
Und dann hat man natürlich Angst davor, wenn das weg ist, oh, dann ist erstmal gar nichts. Dann ist so eine große Leere da.
Ich möchte immer Verständnis für meine Mitmenschen aufbringen. Deshalb höre ich ihr auch zu. Aber nach dem Gespräch laufe ich den Weg zurück zum Bahnhof und ärgere mich. Über mich selbst und dass ich nicht energischer war. Und auch über meine Lehrerin. Warum hat sie in keinem Wort gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie nichts gemacht hat? Warum rechtfertigt sie sich vor mir und gesteht sich nicht ein, dass sie damals einfach versagt hat? Es passiert etwas, das undenkbar ist. Und es ist schwer, das überhaupt in seine Realität reinzulassen. Die Macht des Tabus, die Schwierigkeit, Missbrauch im tatsächlichen Moment des Geschehens zu identifizieren, weil man schon in dem Moment eigentlich unter Schock steht, es aber nicht weiß. Es fühlt sich manchmal doch ganz gut an, gesehen und wahrgenommen zu werden. Aber es fühlt sich oft so falsch an und immer überfordernd. Aber willst du denjenigen vergraulen, der eine Art Leere in dir füllt? Das ist nicht nur meine Geschichte. Das ist auch die Geschichte meiner Lehrerin, die von alledem wusste und nichts unternahm. Und die Geschichte von Hannah, einer Freundin, die ebenfalls nicht einschätzen konnte, was da passiert. Und deshalb ist dieser emotionale Missbrauch, besonders in Schulen, so gefährlich. So etwas kann jeder und jedem passieren. Zu Silvester während der Oberstufe fuhr ich mit Hannah und 2 Jungs aus meiner Klasse nach Rotterdam. Wir standen gemeinsam auf einem großen Platz, um uns herum ein Feuerwerk. Als wir den Countdown ins neue Jahr runterzählten und ich eine Wunderkerze in der Hand hielt, dachte ich an ihn. Am nächsten Tag simst mir Schubert. Er habe eigentlich mit einem Neujahrsgruß um 0.01 Uhr von mir gerechnet. Zu der Zeit gesteht er mir auch, dass er meinetwegen noch länger in der Schule bleibt. Seine Frau und seine 2 Kinder waren vor einiger Zeit in eine andere Gegend umgezogen. In den Ferien wohnte er bei ihnen, unter der Woche umwarb er mich. Immer wieder schrieb er Zeilen, die mir den Boden unter den Füßen wegrissen, mich überforderten, wie zum Beispiel sein Liebesgeständnis an mich. Als er mir seine Liebe gesteht, spreche ich mit Hannah und ich rede mit meiner besten Freundin, die auf einer anderen Schule zu dieser Zeit ist. Beide sind überfordert. Sie wissen auch nicht so recht, was sie sagen sollen. Aber ich merke, je mehr ich ihnen erzähle, von den Mails, seinem Verhalten, den wiederholenden Einladungen zu sich nach Hause, desto kritischer sehen sie ihn. Und desto weniger Verständnis haben sie für meine wachsende Zuneigung ihm gegenüber. Und manchmal habe ich das Gefühl, je unsicherer ich bin, desto sicherer wird er.
Ach, ich habe dich neulich schockiert mit meiner Mail? Das wollte ich natürlich nicht. Aus diesem Schock musst du alleine raus. Du machst dir Gedanken über Lehrer, Schülerin. Auch das interessiert mich wenig. Du bist eine erwachsene Frau. Hörst du? Oder besser, sieh dich mal an. Zieh dich aus, stell dich vor den Spiegel. Klapp deinen Kopf auf. Da ist Frau drin und nicht Mädi. Hey.
Ich treffe mich mit meinen alten Schulfreundinnen Hanna und Laura. Wir haben uns seit der Abizeit kaum mehr gesehen. Während der letzten beiden Schuljahre, das war von 2006 bis 2008, waren wir dafür umso enger miteinander befreundet. Das ist jetzt 14 Jahre her. Was haben Sie damals mitbekommen? Und wie war das für Sie?
Ich erinnere mich an Szenen, die haben sich eigentlich ständig wiederholt, wenn man in seinem Unterricht war, wie er dich angeguckt hat und wie du versucht hast, seinen Blick zu vermeiden, also den Blickkontakt zu vermeiden und so dich auf irgendwas ganz stark konzentriert hast auf dem Tisch vor dir, um bloß nicht hinzugucken, um zu sehen, dass er dich jetzt gerade wieder so anguckt.
Anstarrt.
Anstarrt, ja. Ja, oder es war widerlich, also nur nebendran zu sitzen und, ne?
Ja, ich meine, ich saß ja vor dir, also ich bin ja dann auch öfter einfach mal dieses Stückchen nach vorne gegangen, damit du dich nach hinten lehnen konntest, dass es einfach diesen Blick nicht gab. Ja?
Und das schon allein, dass du dann intuitiv, ne, ihr einen Sichtschutz machst oder einen Blickschutz, zeigt ja einfach, dass das jeder mitbekommen hat, wie ekelhaft dem seine Gedankengänge gewesen sein müssen, während er dich angeguckt hat. Mhm. Der hat dich nicht einfach als Schülerin gesehen, sondern er hat dich als, ich will gar nicht wissen, als was er dich gesehen hat, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, ich würde Albträume bekommen davon.
Es gibt Wochen, in denen möchte ich mich unsichtbar machen. Da weiche ich seinen Blicken aus, antworte nicht mehr auf seine Mails und benutze extra den Hintereingang der Schule. Manchmal sitzt er genau dort auf einem Stuhl und passt mich ab. Ich sehe, dass er traurig ist, wenn sich unsere Blicke treffen und ich wegschaue. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ihm ist selbst klar, dass er bereits hunderte von roten Linien übertreten hat. Er hat aber auch Gewissensbisse, gesteht er mir in einer seiner Mails.
Meine Gewissensprobleme rühren zum einen daher, dass ich mit dir ja schon etwas irgendwie Verbotenes mache, aber es ist halt auch prickelnd, ein wenig lustig und am wichtigsten ehrlich. Zum anderen schlägt das Gewissen deshalb. Ich möchte nichts tun, was dich irgendwie belastet, was es dir schwer macht, in die Schule zu kommen, was es dir schwer macht, zu lernen und Leistung zu bringen. Dabei überlege ich mir schon auch, ob dich mein Verhalten eventuell nur unbewusst drücken könnte. Andererseits, ein bisschen nachdenken über mich sollst du ja schon.
Aber wenn ich nicht mitspiele, mich distanziere, sage, dass es mir Probleme bereite, bekomme ich Mails wie diese.
Wenn du zurückblickst, die letzten anderthalb Jahre, war ich wirklich zu dir der Kotzbrocken, als den mich hinzustellen, du offensichtlich immer wieder Lust hast. Die Tatsache, dass ich dich liebe, löst sie in dir nicht mehr aus, als bei mir irgendwelche Makel und Mängel zu suchen, um mich dann der moralischen Unzulänglichkeit zu bezichtigen?
Ein schlechtes Gewissen plagt mich auch deshalb, weil er eine Familie hat. Sein eines Kind ist genauso alt wie ich. Ich erinnere mich noch, wie er zu einer ganz normalen Deutschstunde sein Kind mitnahm. Das überforderte mich sehr. In mir kamen ungute Gefühle hoch. Kann es sein, dass ich eine Geliebte war, obwohl körperlich nichts zwischen uns lief? In den Schulweihnachtsferien bekam ich ein Päckchen nach Hause geschickt. Ein Buch, wieder einmal. Von Simone de Beauvoir mit dem Titel »Das andere Geschlecht«. Er muss es heimlich eingepackt haben, als seine Familie nicht da war. Solche Gedanken schwirrten mir durch den Kopf. Ich schenkte ihm übrigens nichts, das wollte ich nicht. Heute weiß ich, er hätte das alles stoppen müssen. Auch er weiß das. Das lese ich aus seinen damaligen Mails heraus.
Soll ich dir weiterschreiben? Bitte sag ja.
Grenzen überschritt er gerne. Nur sah ich es nicht immer, weil sie gut getarnt waren. Auch oft unter dem Deckmantel von Traumanalysen. Eines der Gebiete, von denen Schubert wusste, dass sie mich interessieren.
Man kommt an Traumsymbole ja oft auch über die Sprache heran. Die Sprache ist voller Metaphern, die ja im weitesten Sinne einen symbolischen Gebrauch von Sprache darstellen. Der Lehrer kann mich und die schönen Frauen ja nicht in seine Wohnung lassen, weil der Schlüssel für die Wohnungstür abgebrochen ist. Nun ist Schlüssel ja Penissymbol und Aufschließen also Geschlechtsverkehr. Im Italienischen heißt der Schlüssel la chiave und dazu gibt es ein Verb chiavare. Und das bedeutet nun nicht etwa aufschließen, sondern und ausschließlich ficken. Gehst du mit mir am Freitagnachmittag Kaffee trinken?
Im Gespräch mit Laura wird mir klar, er hat nicht nur bei mir Grenzen überschritten.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ich erinnere mich nur noch daran, dass er halt vor versammelter Klasse meinte, ja, die Laura, die war ja noch in ihrer Analphase. Ich dachte nur so, hat er gerade anal zu mir gesagt? Hat er gerade mir gegenüber das Wort anal verwendet? Aber ja, das war ja schon super übergriffig.
Und hat irgendjemand reagiert? Hast du reagiert? Haben wir reagiert? Das gar nicht mehr.
Waren wir dabei?
Also, ihr wart dabei und der Punkt ist, dass das bei ihm ja immer das Gleiche war. Er hat irgendwas Grenzüberschreitendes gemacht, sei es jetzt lüsternde Blicke in deine Richtung oder irgendwelche Erniedrigungen anderen gegenüber, also dass er jemand anderen erniedrigt hätte. Und alle waren immer so, igitt, aber nichts gesagt.
Kurz vor unserem Abschluss sagte ich ihm in einem Nebensatz, dass wir uns nach dem Abi eh nicht mehr sehen. Das Wir, das es nie geben durfte, wird sich endlich auflösen. Wir. Das klingt in meinen Ohren falsch. Er und ich. Das klingt richtiger. Dann schrieb er mir.
Neulich hast du so eine Bemerkung gemacht von wegen, ich bin dann weg und sie sind dann weg. Und dann werden wir uns nie wiedersehen. Ist das dein Ernst? Ich will dich natürlich wiedersehen.
Vor meiner Matheprüfung bekam ich wieder eine Mail. Ich saß vor dem Bildschirm und erinnere mich noch, wie ich mich ekelte.
Dein Mathebuch. Natürlich wollte ich so viel wie möglich von dir mitnehmen. Und da kam mir schon vor Monaten dein Mathebuch in den Sinn, an dem wohl so viel Geistesschweiß von dir hängt. Auch eine Symbolik. Als Abschiedsgeschenk wünsche ich mir dein Mathebuch. Ein wenig pervers, aber es ist halt so.
Nach dem Abitur ist es vorbei. Ich bin in eine andere Stadt gezogen, brach mein Germanistikstudium wieder ab, jobbte im Theater, machte ein Soziologiestudium und zog danach ins Ausland. Für ihn war es aber nicht vorbei. Aus Höflichkeit antwortete ich manchmal noch. Mit einer Mail drängte er sich immer weiter in mein Leben, in meine Vergangenheit. Anscheinend hatte ich ihm mal von dem Ponyhof meiner Kindheitstage erzählt. Denn 2 Monate nach dem Abschluss erhielt ich eine Mail, in der er mir berichtete, dort gewesen zu sein. Er war also heimlich an den Ort meiner Kindheit und Jugend gefahren. Ein Ort, der für mich so wichtig war. Ein Unschuldsort. Ich reagierte mit Schweigen.
Ich habe ja nur meine Erinnerung, ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wie das alles sich so richtig irgendwie entwickelt hat. Ich weiß nur, dass ich auf einmal mittendrin war irgendwie so und morgens irgendwie E-Mails gecheckt habe und ich wusste, hat er mir geschrieben oder hat er mir nicht geschrieben und so weiter. Habt ihr so eine Veränderung mitbekommen bei ihm oder bei mir oder wie habt ihr das alles wahrgenommen?
Naja, es gab schon so Tage, da hast du dich auf der einen Seite gefreut, dass du ihn gesehen hast, dass wir jetzt Deutsch haben und dich auch auf den Unterricht gefreut hast. Und auf den anderen Tagen war es halt so dieser Ekel, so nach dem Motto, oh, jetzt musst du irgendwie 2 Stunden lang und warum können wir einfach irgendwie vorspulen? Es gab auch neutrale Tage, klar, aber es war schon so, auf der einen Seite hast du dich gefreut, ihn zu sehen und es war auch alles schön und du hast dich auch gefreut, wenn du mal eine E-Mail gekriegt hast. Ja, ich weiß noch, ihr hattet euch einmal nach der Schule getroffen oder du bist länger geblieben oder irgendwie. Auf jeden Fall hattet ihr euch nach der Schule verabredet. Und da warst du so richtig zwiegespalten. Also so hast du dich total gefreut, dass es so ist. Auf der anderen Seite hast du aber auch gedacht, was will der denn von mir? Ja, was soll ich denn? Es gibt doch nichts, was ich mit dem zu besprechen habe irgendwie. Warum denn? Weil er sieht mich ja in der Schule und da können wir ja über alles reden, was es zu thematisieren gibt. Aber auf der anderen Seite warst du auch irgendwie so, ja, mal gucken, was das jetzt bringt. Also irgendwas muss er mir ja sagen. Und weißt du, so, also halt aufgeregt und hat immer so geswitcht zwischen positiv aufgeregt und negativ aufgeregt.
Und weißt du noch, was ich dir dann erzählt habe?
Gar nicht mehr so sehr genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch in der Schule getroffen habt.
Was, nur in der Schule, ja.
Ja, dass ihr halt dann so über alles Mögliche irgendwie geredet habt. Also du hattest dieses Treffen nicht als unangenehm dann empfunden. Das war irgendwie so dein, ach, es war gar nicht so schlimm. Also
wie beim Zahnarztbesuch, ja, wenn es genau, doch nur so, bei der Kontrolle bleibt.
Genau, ich muss nicht bohren, hier spuken sie aus, sie können gehen, ja. Ich glaube, es war auf der einen Seite gut für dich, dass es nicht so negativ war, also dass das Treffen nicht so seltsam war, wie du es vielleicht irgendwie erwartet hast. Und ihr habt euch auch, glaube, also soweit ich mich erinnern kann, über ziemlich normale Sachen auch irgendwie unterhalten, so was liest man für Bücher und was hast du mal später irgendwie vor? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass er irgendwelche blöden Bemerkungen oder sowas gemacht hat.
Bei dem Gespräch fühlte ich mich in der Schule relativ sicher. Deshalb ließ ich mich auch darauf ein. Sein Redeanteil, daran erinnere ich mich noch gut, betrug dabei meist 90%. Dass die beiden damals nichts dagegen taten, liegt einerseits daran, dass ich ihnen nicht alles erzählte. Denn je mehr ich erzählte, desto größer wurde die Distanz zu mir und die Abneigung ihm gegenüber. Und andererseits, dieses Nichtwissen darüber, was da gerade passiert, mündet in Sprachlosigkeit. Nach dem Gespräch mit Hannah und Laura sind viele Erinnerungen wieder aufgeweckt worden. Eigentlich dachte ich, es geht mir ganz gut damit. Aber ich merke in der Nacht, wie ich mich im Bett hin und her wälze. Und ich merke auf einmal, wie ich schwer atmen kann. Und da kommt sie wieder angekrochen. Eine Panikattacke. Ich lege mich auf den beigefarbenen Teppich vor meinem Bett. Mittlerweile weiß ich, dass mir Boden unter den Füßen hilft. Ich versuche langsam und ruhig zu atmen. Und ich merke dabei, wie mir das Ganze immer noch nahe geht. Was mir nach meiner Reflexion, nach dem Gespräch mit meiner Englischlehrerin, mit Laura und Hannah immer mehr klar wird: Schubert war kein Mentor, kein Freund, kein Vertrauter, kein Liebender. Das war er nie. Im Gegenteil, er ist abhängig von mir. Er meldet sich noch Jahre nach meinem Schulabschluss bei mir. Ich dagegen bin stärker als zu Schulzeiten. Wenn mir etwas nicht passt, sage ich klar Nein. Die MeToo-Bewegung ist für mich wie ein Befreiungsschlag. Endlich reden wir laut über Grenzen, die im Alltag, im Beruf, im Privaten überschritten wurden und immer noch werden. Endlich verstehe ich. Seine Themen, so sagt man, nimmt man überall mit hin. Ich bin auf Sardinien. Mit beiden Füßen stehe ich im warmen, weißen Sand. Und vor mir liegt die ganze Welt. Jetzt atme ich die salzige Luft ein. In meinem Kopf tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf. Wie konnte es nur so weit kommen? Und vor allem, wem passiert das, was mir vor 14 Jahren geschah, gerade noch? Meine Fragen verschluckt der Wind und trägt sie hinaus auf das Meer, bis ich sie nicht mehr hören kann. Und es wird ruhiger in meinem Kopf. Seit meiner Recherche und dem Schweigen seinerseits bekomme ich weder zu Weihnachten noch zu meinen letzten Geburtstagen E-Mails von ihm. Für mich ist das ein Schuldeingeständnis. Und dass er nicht antwortet, bedeutet womöglich, er hat Angst. Bisher habe ich seine E-Mail in meinem Postfach nicht blockiert. Vielleicht, weil ich noch auf eine Antwort gehofft habe. Eine, die auch eine Entschuldigung mit sich bringt. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich nichts mehr von ihm lesen oder hören will. Und vor allem will ich auch keine Rechtfertigung mehr. Es ist aus. Kein Verständnis, keinen Schritt mehr auf den anderen zumachen. Und auf einmal spüre ich Erleichterung. Ich spüre, dass er keine Macht mehr über mich und mein Leben hat. Ich bin erwachsen und wehre mich, wenn mir oder anderen Dinge widerfahren, die Grenzen überschreiten. Damals war mir das alles noch nicht so klar wie heute. Und ich hatte noch nicht das Selbstvertrauen, das ich heute habe. Wenn ich mir also aus heutiger Sicht einen Rat geben könnte, was würde ich der unsicheren Schülerin sagen, die damals einfach nur gesehen und geliebt werden wollte? Ich würde sagen, rede mit jemandem. Und wenn du zweifelst, sag nein.
Der rosa Elefant im Klassenraum. Machtmissbrauch in der Schule. Ein Feature von Britta Rotsch. Es sprachen die Autorin und Bernhard Schütz. Regie Karin Hutzler. Ton und Technik Christian Bader. Redaktion Jenny Marrenbach. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.